Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Simon. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Pastor der Mosaikkirche Frankfurt Nord. Und ich fühle mich sehr geehrt, darüber hier heute die Predigt halten zu dürfen. Auch wenn der Anlass ein irgendwie zwiespältiger ist. Heute nehmen wir Abschied von Rita, die eine neue Berufung annimmt. Und das ist für eine Gemeinde immer eine spannende Phase. Eine Phase, in der wir der Trauer und dem Verlust auch Raum geben dürfen und sollen. Aber auch eine Phase, in der Neues anbrechen darf und soll. Und in der Veränderungen geschehen dürfen und sollen. Und die vielleicht auch neue Chancen bietet. Wer mit Gott unterwegs ist, der weiß nie ganz genau, was Gott als nächstes vorhat, aber er darf gewiss sein, dass Gott mit ihm geht. Das gilt für Rita und das gilt auch für diese Gemeinde hier in Bad Nauheim. Ihr dürft wissen, dass Gott euch in diesem ganzen Prozess begleitet und dass er an eurer Seite steht, dass er euch beisteht. Rita hatte mich gebeten, ihr seht das schon hier vorne an der Leinwand, die Predigt heute über Jesaja 61 zu halten, die ersten zwei Verse. Und ich möchte euch um der Vollständigkeit halber einmal den ganzen Abschnitt vorlesen, Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Ihr seht die Verse hier vorne an der Leinwand, aber ihr könnt auch gern in euren eigenen Bibeln mitlesen. Da steht im Wort Gottes: Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Dieser Abschnitt in der Bibel ist wirklich einzigartig. Jesus Christus selbst hat diesen Bibeltext sehr geliebt. Wir können das nachlesen im Lukas-Evangelium in Kapitel 4, wo wir lesen, dass Jesus einmal in der Synagoge von Nazareth über diesen Text gepredigt hat. Und als er diesen Text zu Ende vorgelesen hatte, da begann er seine Predigt mit dem eindrucksvollen Satz: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Denn diese Prophetie, die Jahrhunderte vor Christus niedergeschrieben wurde, die hat sich in seiner eigenen Person erfüllt. Das sieht man schon im ersten Satz von diesem Abschnitt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. In diesem kurzen Satz findet man tatsächlich alle drei Personen der göttlichen Dreieinheit zusammen. Ihr seht hier den Geist des Herrn, den Heiligen Geist, und ihr seht auch dieses Wort gesalbt. Der Gesalbte, das ist auf Hebräisch der Messias, auf Griechisch der Christus. Und das hat sich in Jesus Christus erfüllt, dem Gesalbten des Herrn. Und er schreibt darüber, dass der Herr ihn gesalbt hat. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es der Vater war, der Jesus gesandt hat. Und deswegen können wir auch sagen, hier werden alle drei Personen Gottes in einem Satz genannt. Hier spricht der Gesalbte des Herrn, der Messias, in der Ich-Form von sich selbst. Und er beschreibt seine Sendung durch den Vater in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er beschreibt auch die Aufgaben, zu denen der Vater ihn ausgesandt hat. Das macht dann den Großteil dieses Textes aus. Als diese Verse geschrieben wurden, da waren sie eigentlich eine Prophetie der Hoffnung für Juda, nämlich ganz konkret der geschichtlichen Hoffnung darauf, dass die Juden nach dem Exil in Babylon nach Juda zurückkehren würden und dass Gott ihnen eine neue Chance geben würde. Und die vollständige Erfüllung dieser Prophetie geschah dann aber wirklich auch durch den Dienst Jesu Christi. Denn das, was hier über Gottes Volk gesagt wird, das gilt auch für uns heute, für uns als Gemeinde Jesu Christi, für uns als den Leib Christi hier auf der Erde, als seine Nachfolger und Jünger hier und heute. Das ist es, was Jesus selbst betonte, als er über diese Verse gepredigt hat und dann gesagt hat, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Denn so wie Jesaja die Befreiung der Juden aus Babylon angekündigt hat, so hat auch Jesus der verlorenen Welt eine noch größere Befreiung angekündigt. Und wir hier und heute, wir dürfen diese Befreiung kennen. Wir dürfen sie auch für uns persönlich in Anspruch nehmen und dann auch selber der ganzen Welt weiterverkünden. Es gilt für uns ganz persönlich und das gilt auch für uns hier als Gemeinde in Bad Nauheim. Denn wir sind Jesu Leib, wir sind seine Nachfolger. Und so wie er vom Vater gesandt wurde, so hat er auch zu uns gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Rita, dieses Wort gilt auch für dich. Also es ist auch ganz wichtig, wenn du jetzt in deine neue Aufgabe hineingehst, dass du dann wissen darfst, dass du von Jesus gesandt und gesalbt bist. Dass der Geist Gottes des Herrn auf dir ist. Und dass der Herr eine Aufgabe und einen Plan für dich hat, auch in Zukunft. Er hat dich hier in Bad Nauheim gebraucht, um seine Gemeinde zu bauen. Und er wird dich auch weiterhin gebrauchen, in seinem Reich, weil seine Hand auf dir liegt und weil seine Salbung auf dir ist. Und das gilt auch für euch als Gemeinde, wenn ihr heute Abschied von Rita nehmt, dann gilt auch diese Sendung weiterhin. Gilt nämlich nicht nur für Rita und nicht nur diese Sendung und Berufung Gottes, die gilt nicht nur für eure Pastorin, sondern die gilt tatsächlich für jeden Einzelnen von euch und auch für euch als Gemeinde hier insgesamt. Diese Gemeinde, die wurde von Gott ins Leben gerufen, um Frucht für sein Reich zu bringen. Der Geist Gottes liegt auf dieser Gemeinde, weil er eine Aufgabe für euch hat. Und ganz unabhängig davon, welche Menschen durch diese Gemeinde hindurchkommen und gehen, egal was passiert und egal wie ihr persönlich auch die Zukunft eurer Gemeinde betrachtet, ihr seid gesalbt und ihr seid gesandt. Unser Text hier, der nennt eigentlich drei große Aspekte oder drei große Aufgabenbereiche des Messias. Und das sind alles drei Aufgabenbereiche, die das Neue Testament dann auch ganz direkt auf uns Christen überträgt. Denn wenn man diesen Text betrachtet, dann merkt man, die Aufgaben des Messias werden hier beschrieben als die Aufgaben eines Königs, eines Priesters und eines Propheten zugleich. Und klar, was der Text hier am Anfang sagt, das ist, dass die Qualifikation für diese Aufgaben durch den Geist Gottes kommt. Und dass die Ordination, die Berufung für diese spezifischen Aufgaben durch die Salbung Gottes kommt. Und wenn wir uns diese Aufgaben, die hier genannt werden, einmal genauer ansehen, dann merken wir wirklich, dass es die Aufgaben des Messias sind. Die Aufgaben von einem König, einem Priester und einem Prophet. Ihr merkt das hier im zweiten Satz von unserem Abschnitt, wo der Messias seine erste Aufgabe nennt, wo er sagt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. So wurde auch Jesus als Prophet gesandt, um zu predigen, um das Evangelium, die gute Botschaft zu verkündigen. Und seine Botschaft richtete sich an die, die hier als die Elenden bezeichnet werden, als die Geknickten und die Demütigen, die überhaupt erst dafür bereit sind, seine Worte aufzunehmen. Es ist nicht umsonst, dass die ersten Worte der Bergpredigt von Jesus lauteten: Glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihnen gehört diese Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes. Und diese Aufgabe der prophetischen Verkündigung, die gilt auch allen, die mit dem Geist Gottes gesalbt sind. In Wort und in Tat, jeden Tag neu, mit allem, was wir sind und was wir tun und was wir sagen, die gute Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und die zweite Aufgabe des Messias, die hier genannt wird, das ist die Aufgabe, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Nicht umsonst war Jesus vor allem als Heiler bekannt. Denn jede Heilungstat, die durch ihn geschah, die war ein gelebtes Gleichnis, ein Zeugnis für seine eigentliche Aufgabe, nämlich die Heilung der zerbrochenen Herzen. Ihr merkt hier, das zerbrochene Herz, das wird so ein bisschen so beschrieben wie ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein. Das Beste, was man damit machen kann, ist, es zu verbinden, damit der Bruch schnell und gut wieder zusammenwächst. Genauso ist es auch Jesu Aufgabe, zerbrochene Herzen wieder ganz zu machen, wieder herzustellen. Und zwar, indem die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Diejenigen, deren Herzen unter der Last ihrer Sünde und Schuld zerbrochen sind, die dürfen wissen, sie dürfen sich durch das Opfer Jesu Christi versöhnen lassen mit Gott. Sie dürfen sich wiederherstellen lassen und ihre Herzen in eine neue Ganzheit bringen, in Ruhe und in Frieden. Diese Versöhnung mit Gott, die unsere Herzen wiederherstellt, das ist eine zutiefst priesterliche Aufgabe. Und so wurde Jesus auch als Priester auf diese Welt gesandt, um ein Opfer für Gott darzubringen. Ein Opfer, das ein für alle Mal ausreichend ist, um unsere Beziehung mit ihm wiederherzustellen und unsere Herzen wirklich und wahrhaftig ganz neu zu machen. Und diese Aufgabe der Seelsorge, der priesterlichen Seelsorge, der Reparatur unserer kaputten Herzen, das ist eine Aufgabe, die ebenfalls für alle gilt, die mit dem Geist Gottes gesalbt sind. Und die dritte Aufgabe, die hier beschrieben wird in unserem Text, ist die Aufgabe der Verkündigung, der königlichen Proklamation. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Diese Aufgabe, Gefangene in Freiheit zu führen, Amnestien zu verkündigen, Ausrufe zu tätigen, die wirkliche Veränderungen bewirken, das ist eine königliche Aufgabe. Und diese Aufgabe, die hat Jesus wahrgenommen, als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, es ist getan, es ist alles getan, was nötig ist, um diejenigen, die in ihrer Sünde gefangen liegen, in wirkliche Freiheit zu führen. Der Apostel Paulus hat diese Befreiung verkündigt, als er im Römerbrief geschrieben hat, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt sie nicht mehr. Diese Proklamation, dieser öffentliche, königliche Ausruf der Freiheit, der hat auch zwei Aspekte. Nämlich zum einen ist er ein Ausruf des Friedens für alle, die ihn annehmen. Das sehen wir hier in Vers 2, wo diese Proklamation mit dem Schofarhorn verglichen wird, das in Israel den Beginn des Jubeljahres ankündigte, also des gnädigen Jahres des Herrn. Oder man könnte auch übersetzen, ein Jahr der Annahme durch den Herrn. Diese Gnade, diese Annahme, die Jesus Christus für uns bietet, die ist wirklich das Größte und Schönste, was er uns überhaupt geben kann. Und wer diese Gnade für sich in Anspruch nimmt und daran glaubt, der kann dann erleben, wie der König ihm auch zuspricht: Du bist frei. Und zugleich ist dieser Ausruf auch eine Verkündigung des Tages der Rache unseres Gottes. Eine Kriegserklärung an seine Feinde. Jesus als der König ruft den Krieg aus gegen die Sünde, gegen Satan, Tod und Hölle. Und am Kreuz hat er über sie triumphiert. Die Bibel sagt sogar, er hat diese Mächte und Gewalten gefangen im Triumphzug hinter sich hergeführt. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Es ist interessant, dass Jesus seine Predigt über unseren Text gestoppt hat, bevor er zu diesem Teil des Verses kam. Denn seine volle Erfüllung wird dieser Tag der Rache erst später erhalten, wenn Gott all diese Feinde zu Jesu Füßen legen wird. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, sagt die Bibel. Und es wird einmal der Tag kommen, so wie wir das auch eben gesungen haben, wo alle Knie im Himmel und auf der Erde sich vor Jesus beugen und alle Zungen seinen Namen bekennen werden. Diese Aufgabe der königlichen Proklamation, der Verkündigung der Freiheit, des Gnadenjahres und auch des Gerichtstages zugleich, das ist eine Aufgabe, die Jesus als König in Wort und Tat vollbracht hat. Und auch diese Aufgabe der Verkündigung in Wort und in Tat, die hat er auch an seine Nachfolger weitergegeben, an die, die mit Gottes Geist gesalbt sind. Und der ganze Rest von Vers 2 und der ganze Vers 3, die fassen diese Aufgaben dann noch einmal zusammen. Es geht darum, die Trauernden zu trösten, sie in die Lage zu versetzen, auch echten Trost zu empfangen, der ewig hält. Und Vers 3 beschreibt es damit, dass den Trauernden in Zion ein Kopfschmuck angelegt werden soll, statt dass sie Asche auf ihre Häupter streuen. Dass sie mit Freudenöl gesalbt werden und dass ihnen schöne Kleider angezogen werden, statt dass sie weiterhin in Sack und Asche sitzen. Und dann, dass der Messias auch etwas völlig Neues aus ihnen schaffen wird. Eine neue Schöpfung, eine neue Pflanzung. Und das alles Gott zum Preise, also ihm allein zur Ehre, dem alle Ehre gebührt. Als König, als Priester und als Prophet ist es Jesu Aufgabe, die Trauernden zu trösten, die sich in ihrer Not an ihn wenden. Und diese Aufgabe der Hilfeleistung für alle, die in Trauer und Not gefangen sind, die liegt auch heute noch auf Jesus, dem Messias, und auf denen, die mit seinem Geist gesalbt sind. Und vielleicht kommt euch manches von diesen Aufgaben hier ja auch aus eurem Gemeindealltag bekannt vor. Ihr kennt ja Rita, ihr kennt ihr großes Herz für Menschen und ihr wisst ja, dass, wie sie diese Aufgaben bisher auch unter euch ausgeführt hat. Als ich Theologie studiert hatte, da hat mein damaliger Mentor mir einmal erklärt, was die Aufgaben eines Pastors sind. Er hat gesagt, ein Pastor hat im Prinzip drei Aufgabenbereiche. Zum einen ist er mitverantwortlich in der Leitung der Gemeinde. Zum anderen ist er seine Aufgabe das Predigen und Lehren und zum dritten die Seelsorge, die hirtliche Sorge für die Gemeinde. Und diese drei Aufgabenbereiche, die haben in Ritas Leben und in ihrer Berufung eine große Rolle gespielt und tun es immer weiter. Und genau diese Bereiche, das sind eigentlich die, die auch hier in unserem Text genannt werden. Das Lehren und Predigen eines Propheten, das Heilen und Seelsorgen eines Priesters und das Leiten und das Verkündigen eines Königs. Und auch wenn sich der Aufgabenort und der Schwerpunkt von Ritas Arbeit gerade ändert, so ist und bleibt ihre Berufung durch Gott doch dieselbe. Denn eines gilt weiterhin und für immer. Der Geist Gottes des Herrn ist auf ihr, weil der Herr sie gesalbt hat. Aber das gilt nicht nur für Rita und das gilt auch nicht nur hier für uns andere Pastoren, sondern das gilt auch für euch hier als Gemeinde, die ihr dazu berufen seid, Gottes Licht in Bad Nauheim scheinen zu lassen. Das gilt für jede und jeden Einzelnen von uns, wenn wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Wir sind Gnadenträger. Wir sind Verkündiger seiner Barmherzigkeit, die für alle Menschen gilt. Und wir dürfen jeden Tag neu in allem, was wir tun und in allem, was wir lassen, in dem, was wir sagen und wo wir schweigen, in dem, wie wir denken und mitfühlen und mit allem, was wir sind, jeden Tag neu daran mitarbeiten, Jesu Aufgaben in der Welt mitzutragen, gute Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen zu verbinden, Menschen in Freiheit zu setzen, Gottes Gnade an uns Menschen und gleichzeitig auch sein Gericht über Hölle, Tod und Teufel zu verkünden und mit all dem die Trauernden zu trösten und ihnen eine neue Hoffnung zu schaffen, eine Hoffnung, die weit über jede Hoffnung hinausreicht, die diese Welt kennt. Das gilt uns allen. Und ich wünsche uns und vor allem dir, Rita, und euch, der Gemeinde hier vor Ort, dass wir alle jeden Tag neu in diese göttliche Aufgabe von Königen, Priestern und Propheten einsteigen und dass wir dann auch erleben dürfen, dass Gott seinen herrlichen und überfließenden Segen dazu schenkt. Amen.